Gut, ja, dann versuchen wir mal jetzt weiterzukommen mit Einsichten, die so auch dann die Lösung von Aufgabe 4 und Aufgabe 5 ermöglichen. So, wir beschäftigen uns also mit natürlichen Transformationen. Ja, so, da treiben wir also die Geschichte gewissermaßen jetzt eine Stufe weiter. Wir haben also festgestellt, wir können also die Kategorientheorie bis auf Größenprobleme reflektieren. Also die Kategorien bilden wieder eine Kategorie, indem wir als Morphismen zwischen Kategorien die Funktoren ansetzen. So, Funktoren selber bilden auch wieder eine Kategorie, indem ich als Morphismen zwischen Funktoren natürliche Transformationen ansetze. Das ist natürlich jetzt eine Stelle, wo man dann allmählich so ein bisschen Kopfschmerzen kriegt, insbesondere wenn man das malen will, ja. Gemalt wird sowas zum Beispiel so. Also ich habe zwei Kategorien, CD, sagen wir. Und dann habe ich zwischen diesen beiden Kategorien zwei Funktoren, sagen wir F und G. Und eine natürliche Transformation von F nach G ist dann halt eben so ein Morphismus in dieser Funktorkategorie von C nach D. Was das ist, sagen wir noch, ne? Aber so malt man das. Das heißt, ich habe hier so zwei Level von Morphismen. Das geht übrigens in der Praxis nachher noch, also nicht in dem, was wir machen, aber in extremen Fällen noch bis drei Level realistischerweise. Also es kann vorkommen, dass also die Kategorien, wo das alles stattfindet, also wenn D so gebaut ist, dass zwischen den Morphismen von D auch noch mal wieder Morphismen existieren, wenn also D eine sogenannte Zweikategorie ist. Dann gibt es hier also auch noch einen dritten Level, dass es zwischen den natürlichen Transformationen auch nochmal Morphismen gibt. Die heißen dann Modifikationen. Wollen wir hier nicht machen, ja? Also es bleibt bei zwei Leveln, also Kategorien, Funktoren, natürliche Transformationen. So, alternativ schreiben wir auch einfach Alpha von f nach g. Und wenn wir das klarer machen wollen, in welcher Funktorkategorie das stattfindet, würden wir nochmal bei dem G das Profil angeben, also G von C nach D. Natürliche Transformationen gibt es immer nur zwischen Funktoren desselben Profils, nicht? Also immer nur zwischen Funktoren, die also gleiche Ausgangs- und Zielkategorie haben. So, und jetzt kommt die tatsächliche Definition. Also eine natürliche Transformation ist eine Familie von Morphismen Alpha C in D, jeweils von FC nach GC. Und das Ganze indiziert über die Objekte von C. Also für jedes Objekt von C bekomme ich einen Morphismus in D von, Entschuldigung, FC nach GC. Jetzt habe ich hier zu weit geschrieben. So, die Indizierung lasse ich mal weg. Ich schreibe es dann stattdessen dahinter. Also indiziert über C-Objekte. Das kann ich eben auch alternativ hier an die Familie ranschreiben. So, mit. Und jetzt kommt das Diagramm, das die erfüllen müssen. Also ich habe hier einen Symorphismus. Und sagen wir, ich habe einen C-Morphismus F von C nach D. Der wird dann ein D-Morphismus FF von FC nach FD. Und ich kann aber auch G auf ihn loslassen. Dann wird er GF von GC nach GD. Und hier unten läuft dann Alpha D. So, und das Ding soll kommutieren. Und diese Gleichung hier die bezeichnet man als Natürlichkeit. So, ja, das kann man jetzt erstmal so hinnehmen. Das wird jetzt gleich in Beispielen klarer, was das ist und soll. Ich vervollständige erstmal die Definition. Nicht? Ich habe jetzt gesagt, was Morphismen von Funktoren sind. So ein selbstrespektierender Morphismus, der sollte eben komponierbar sein mit anderen Morphismen und es sollte Identitätsmorphismen geben, damit das Ganze nachher wieder eine Kategorie ergibt. Nicht? Das heißt, ich halte mal fest, ich habe eine Identitätstransformation it f von f nach f mit natürlich it f Index c. Ich muss ja sagen, was ist das Ding an Index c? Das ist gleich it f c, wobei also ich hier nur die Klammern weggelassen habe. Das heißt, hier wird einfach f auf c angewendet. Das ist die Identität auf FC. Und wenn ich sage, sagen wir mal wie bisher, Alpha von F nach G habe und eine weitere Transformation Beta von G nach H, dann bekomme ich wollen wir das? Dann bekomme ich eine natürliche Transformation von F nach H, natürlich, ja, also natürlich, natürlich oder wie auch immer. Die schreibe ich Beta komponiert mit Alpha, nicht, in der üblichen Weise, und die hat ebenfalls wieder Komponenten bei jedem C und die bekomme ich durch Transformation der entsprechenden Komponenten, also hier Alpha C, hier Beta C. So, nicht? Das heißt also, ich bekomme hier Beta Alpha von F nach H. Also mit anderen Worten, ich habe eine Komposition. Ich muss jetzt natürlich noch nachrechnen, dass dieses so definierte Beta Alpha wieder die Natürlichkeit erfüllt, also das Natürlichkeitsdiagramm kommutieren lässt. So, wir machen es mal hin. Sagen wir, ich habe wieder meinen Morphismus F, der mir also hier einmal FF, also Groß F Klein F von FC nach FD gibt und hier natürlich HF von HC nach HD. So, und ich muss zeigen, wenn ich hier unten das Beta Alpha D noch reinmale, dann kommutiert hier dieses äußere Viereck. Gut, wie mache ich das nun? Ich male die Morphismen rein, die ich noch nicht reingemalt habe. Ich habe natürlich auch GF von GC nach GD. Ich habe hier Alpha D, das kommutiert, weil Alpha natürlich ist. Hier bekomme ich Beta D von GD nach HD. das hier kommutiert auch, das ist eben gerade das Natürlichkeitsdiagramm für Beta. Das hier kommutiert per Definition jeweils, also kommutiert das ganze Diagramm, also kommutiert insbesondere das äußere Viereck. So, und was wir also bekommen, ist etwas, das nennt man die Funktorkategorie zwischen C und D. Und die schreibt man entweder mit so eckigen Klammern, also eckige Klammer C, D für die Kategorie der Funktoren von C nach D und den natürlichen Transformationen dazwischen. Oder C hoch D. Ja, uff, also das ist viel Definition und wir gucken uns jetzt also erstmal an, was wir so in der freien Wildbahn für natürliche Transformationen finden, nicht? Und auch wie diese Funktorkategorien aussehen. Gut, wir haben ja schon in den Aufgaben eingangs so ein paar Mengenfunktoren, also Funktoren, die zufällig gerade von Set nach Set gehen, kennengelernt. Zum Beispiel Listen und Bäume. So. Das sind also Operatoren, die wenden wir jeweils auf eine Menge x an und bekommen die Menge der Listen über x oder die Menge der Bäume über x. Da hatten wir da meistens eher a und b geschrieben. Ich glaube, wir haben nur a und b geschrieben. Bleiben wir bei. Achso, ich wollte es außerdem andersrum schreiben. Entschuldigung, alles nochmal von vorne. Also ich wollte die Bäume links hinschreiben und ich wollte mehr Platz lassen, damit ich gleich noch was hinschreiben kann. Will ich das? Nee, ich schreibe das da drüber. Also nee, ich wollte nicht mehr Platz lassen. So, jetzt ist es aber gut. So. Also, Bäume und Listen, aber Listen, Bäume links und Listen rechts. So, und wir hatten eine Funktion kennengelernt, die uns das eine und das andere transformiert, nämlich flatten, nicht? Also Flachklopfen eines Baums in eine Liste. Ist jetzt nicht so ganz wichtig, wie das eigentlich, also welche Bäume das genau sind, sagen wir, es bleiben, sind jetzt die ursprünglichen, wo die Einträge aus A nur an den Blättern stehen, nicht? Dann würde also flatten jetzt die Blätter von links nach rechts durchgehen und da die Elemente einsammeln und mir eine Liste draus machen. Gut, und wir haben gesehen, die Dinger sind Funktoren, das heißt, wir können die auch anwenden auf jetzt Abbildungen von A nach B und dann kriegen wir also eine Abbildung Tree F von Tree A nach Tree B. Und genauso für Listen, wir werden also, wenn wir eine Abbildung F von A nach B haben, eine Abbildung List F bekommen von List A nach List B. Gut, und auch hier unten haben wir dann natürlich diese Abbildung flatten. Der Klarheit halber versehe ich die jetzt mal mit dem Index. Ja, den haben wir immer weggelassen bisher, aber es gibt natürlich für A eine Flatten-Funktion und für B eben auch. Und das können wir im Index andeuten. Gut, und in der Tat rechnet man nach, dass das kommutiert. Das will ich jetzt nicht machen, das ist sehr langweilig. Ja, also wenn man sich hier anguckt, was passiert, ich kann hier oben anfangen mit einem Baum. Ja, der hat also irgendwelche Einträge an den Blättern. Flatten macht mir daraus eine Liste und haut mir dieses List F haut mir dann auf jedes Element dieser Liste einmal die Abbildung F drauf. Hier links mache ich das andersrum. Ich haue erst die Abbildung F auf alle Blätter meines Baums, bekomme einen Baum vom Typ B und klopfe den in eine Liste flach und die Liste, die rauskommt, ist natürlich dieselbe wie oben rum. Nicht? Also das Klar, das würde also jetzt, wenn man es wirklich beweisen will, einen Induktionsbeweis über Bäume verlangen. Ja, also mit also zwei Induktionsfällen, binäres Verzweigen und Blatt. Aber der ist eben sehr trivial. Gut, also ist also Flatten eine natürliche Transformation von Tree nach List. So, und ich hatte ja eingangs mal in diesem Grob-Galopp-Überblick über Dinge, die wir tun wollen, erwähnt, dass diese Einführung des Begriffs der natürlichen Transformation der ursprüngliche Daseinszweck der Kategorientheorie war. Ja? Also MacLane hat also den Begriff der Kategorie eingeführt, um sagen zu können, was ein Funktor ist. Und den Begriff des Funktors wollte er einführen, um sagen zu können, was eine natürliche Transformation ist. Und eins der motivierenden Beispiele dafür war eben die Doppeldualität. So, also. Also gucken wir uns das nochmal an mit dem Doppeldual, jetzt etwas genauer. Also wir erinnern uns, es gab diesen dualen Vektorraum V Stern, den wir jetzt schreiben können als die Hobbenmenge in K-Vektorräumen von V nach K, also in den Skalarkörper, als K-Vektorraum, als eindimensionaler K-Vektorraum. Ja. Stimmt so natürlich nicht, da kommt wieder derselbe Einwand. Ja. Also das hier ist ja nur eine Menge, dagegen das hier soll ein Vektorraum sein. Nicht? Deswegen schreibe ich jetzt dazu, was die Vektorraumstruktur ist. So, ich schreibe einmal das hin, was man also in, ja, nicht nur im Paper, es gibt natürlich keine Paper, die das irgendwie einführen, da wird unterstellt, dass man weiß, was es ist, also aber auch selbst im üblichen Lehrbuch würde man wahrscheinlich nicht mehr lesen als mit punktweiser Struktur. Wir elaborieren, was das heißt. So, punktweise heißt, ich gucke mir so eine Abbildung hier, also zum Beispiel, wenn ich die mit einem Skalar multiplizieren will oder eben zwei Abbildungen, wenn ich sie addieren will, gucke ich mir an in jedem Vektor in V, da bekomme ich also immer dann hier einen Vektor in K, also sprich eine Zahl und ja, führe dann eben da die entsprechende arithmetische Operation aus. Das heißt, für irgendeinen Skalar A ist A mal F definiert als die Abbildung, die einen Vektor V abbildet, auf A mal F von V. Das ist jetzt eine irritierende Schreibweise. Ne? Also hier sage ich einmal, was passiert. Ne? Also auf F ist ja, also sagen wir es ausdrücklich, F ist eine lineare Abbildung von V in den Skalarkörper. Und ich muss jetzt sagen, was ist A mal F? Weil ich ja aus dieser Menge hier einen Vektorraum machen will. Ich muss sie also ausstatten mit einer Skalarmultiplikation und mit einer Addition von Vektoren. Ich sage, A mal F ist jetzt also eine Abbildung wieder von V nach K, und zwar diejenige, die mir einen Vektor V abbildet auf A mal F von V. So. Und entsprechend, wenn ich zwei so Abbildungen addieren will, also Vektoraddition einführe, dann muss ich sagen, also dann kommt da raus wieder eine Abbildung von V nach K. Ich muss also sagen, was macht die mit einem Vektor klein V aus Groß V? Und sie nimmt eben F von V und G von V, das sind jetzt Elemente von K, und addiert die. So, das ist also mein Doppeldualraum. Und Wir wissen, im Endlichdimensionalen ist V isomorph zu V Stern. Und zwar einfach aus Dimensionsgründen. Denn, nicht, also was, ja, ich mache es mal so rum, Jan. Also V Stern ist also ja ein Raum von linearen Abbildungen, den kann ich darstellen als einen Raum von Matrizen. Und zwar, wenn V Dimension n hat, dann sind das n Kreuz 1 Matrizen. Ist das richtig rum gesagt? Ne, es sind 1 Kreuz n Matrizen, so. So, und der Raum der 1 Kreuz n Matrizen ist natürlich wieder n-dimensional, weil ich eben n Einträge da pro Matrix habe. Nicht? Das heißt, die Dinger haben die gleiche Dimension und endliche Vektorräume gleicher Dimension sind nun mal isomorph. So, das ist aber nicht natürlich. Ich muss gar keine großen Klimmzüge jetzt machen und zeigen, dass ich hier, egal wie ich jetzt diesen Isomorphismus pro Vektorraum ansetze, nie was Natürliches reinkommt. Ich habe überhaupt keine Chance, das natürlich zu machen, denn wenn ich mir dieses Doppeldual-Ding angucke, dann müsste ich daraus ja jetzt ein Funktor machen. Ja, ich müsste einen, nicht, also wenn das hier wäre ja Identitätsfunktor angewendet auf V und ich müsste also jetzt aus Doppeldual einen Funktor auf Vektorräumen machen und man sieht, dass das schon nicht funktioniert. Gut, das müsste ich jetzt beweisen, dass es nicht geht, aber das Problem ist, dass das V hier links steht. Ja? Das heißt, das Ding hier hängt gewissermaßen negativ von dem V ab, wenn man so will. Ich zeige gleich, wie das Ding zum Funktor wird. Aber wir ahnen jedenfalls schon, die Art, wie das Ding ein Funktor ist, ist kontravariant. Ja, das ist ein Funktor von weg ob nach V. Gut, ich müsste jetzt mal sagen, was der tut. Naja, aber es ist eben ja, bis auf die Vektorraumstruktur ist es ja im Wesentlichen ein Homm-Funktor, und zwar ein kontravarianter Homm-Funktor. Nicht? Also, was tut das Ding? Er bildet ab, wenn ich hier eine lineare Abbildung f von v nach w habe, dann wird daraus eine Abbildung f Stern in der umgekehrten Richtung, also von w Stern nach v Stern, nämlich diejenige, die, wie haben wir das Ding oben genannt, jetzt ungünstig, also h, sagen wir, abbildet auf h komponiert mit f. Auf der rechten Seite. Nicht? Also H geht ja von W nach K. Nicht? Und also kann ich F mit H komponieren. H komponiert mit F. Und das geht von V nach K. So, nicht? Also die Art, wie das Ding Funktor ist, ist die falsche. Ja, das ist also ein kontravarianter Funktor. Und da die natürliche Transformation nur zwischen Funktoren gleichen Profils laufen, werde ich also da keine natürliche Transformation finden. So, nee, das reicht nicht. Wenn ich irgendwo mal ran. Genau, das ist dafür da. Ne? Das geht auch nicht besser, oder? Irgendwann mal so ein Kännchen. So, das ist also da mein dualer Vektorraumfunktor. Ich lasse das K jetzt mal immer weg. Also, wir haben jetzt also unseren Dualisierungsfunktor von weg ob nach weg. Und na. So, und von dem Ding haben wir jetzt die ob-Version, die wir ja letztes Mal eingeführt haben, die also zwischen den dualen Kategorien nochmal läuft, also sprich von der geht also zunächst mal von weg ob ob nach weg ob, aber weg ob ob ist das gleiche wie weg, nicht? Also zweimal dualisieren, also zweimal die Pfeile umdrehen, gibt wieder die ursprüngliche Pfeilrichtung, nicht? Das heißt, wir haben jetzt hier diesen Doppeldualisierungsfunktor, den schreibe ich mal der Einfachheit halber nur mit Doppelstern. Der geht von weg nach weg. So, der wäre jetzt also zumindest mal ein Kandidat dafür, dass ich also eine natürliche Transformation vom Identitätsfunktor herkriege. Ja? Also, das kippen in F. Also, ich führe jetzt also eine natürliche Transformation an, die nenne ich suggestiverweise gleich F wie Evaluation und gebe ihr gleich einen Index für jeden Vektorraum einzelne Abbildung. Es geht also von V nach V Doppelstern. So, das Ding kriegt also als Eingabe irgendeinen Vektor aus V, sagen wir klein v. So, und jetzt muss ich ein bisschen was Kompliziertes produzieren, nämlich eine lineare Abbildung von V Stern nach K. So, das heißt, ich bekomme als Eingabe dieser Funktion, die da rauskommt, wiederum eine Funktion, nämlich H aus V Stern oder H von V nach K und muss jetzt ein Element von K produzieren. Welches Element produziere ich? H von V. Ne? Ich habe schon einen Vektor in V. Ich habe dieses H, was von V nach K geht. Ich soll was von Typ K produzieren. Ja, nenne ich doch das da. So, nicht? Das sieht jetzt schon ganz anders aus. Eben, wir haben es ja auch schon mal uns angeguckt, ja, von der Natürlichkeit beim Hinschreiben her, als einfach zu sagen, V und V Stern haben die gleiche Dimension und sind deswegen isomorph. Ja. So, gut, wir haben also jetzt diese Abbildung hier und wir müssten nachrechnen, Also wir haben jetzt einen formalen Begriff davon, was das heißt, dass das natürlich ist. Ja, also ich meine einfach nur so, ja, es ist mir leicht gefallen, das hinzuschreiben irgendwie, oder es gab nur eine Art, das aufzuschreiben oder sowas. Ja, das ist natürlich keine formale Definition von Natürlichkeit, aber wir haben jetzt eine formale Definition von Natürlichkeit und können die nachrechnen. So, was passiert also? Gut, ich habe also links natürlich Identitätsfunktor, das heißt, wenn ich den auf eine natürliche auf eine lineare Abbildung f loslasse, bleibt das f. Das heißt, hier an der linken Seite meines Natürlichkeitsvierecks habe ich einfach eine lineare Abbildung f von v nach w. Und entsprechend dasselbe also zwischen v Doppelstern und w Doppelstern, hier also f Doppelstern. So, und hier habe ich meinen fv und hier unten fw. So, ja, das hätte ich vielleicht jetzt etwas größer malen sollen. Okay, wer nicht erkennen kann, was ich gleich schreibe, muss ich melden. So, das fängt also hier an mit irgendeinem Vektor klein v. Das geht hier auf das, was ich eben aufgeschrieben habe. Ne? Also lambda h Punkt h von v. So, und naja, verfolgen wir es erstmal. Hier geht es auf f von v und hier geht es auf lambda, ja, ich verwende jetzt mal das nicht dasselbe h, um irgendwie an, also so Lambda-Variablen darf ich ja nennen, wie ich will im Prinzip, ja, aber ich nenne die mal nicht gleich, um klarzumachen, dass die ja verschiedene Typen haben, ja, also das hier nennen wir jetzt mal lambda k vielleicht, k von v. So, und dann kommt hier das F-Doppelstern, ja, was so ein bisschen komplizierte Dinge tun. Also müssen wir jetzt zeigen. Also wenn ich F-Doppelstern loslasse auf lambda h Punkt h von v, dann kommt raus lambda k Punkt k von v. So, das hier, das ist jetzt die, also ich muss mir das schon so geklammert denken, ja. Also das ist jetzt hier die Sternabbildung für F Stern, angewendet auf das Ding da. So, Stern komponiert einfach mit der Abbildung, die drunter steht, und zwar von rechts. Ja, das heißt, das hier das ist also das, was drinsteht, lambda h Punkt h von v, angewendet auf f Stern. Also komponiert mit f Stern. So, und wir wissen ja, wie man so komponiert. Ja, das heißt, das hier, da würde ich jetzt also erst f Stern machen und dann h von v. Naja, machen wir es vielleicht mal gleich angewendet auf so ein K hier. Wir müssen ja jetzt praktisch zeigen, dass beide Seiten dasselbe ergeben, wenn ich sie auf so ein K anwende. K wohlgemerkt von K-Typ W nach K. Ja, deswegen ist K natürlich ungünstig. Scheiße. Mist. Was gibt es denn da noch für Buchstaben L? So. L. So. L. Gut. So, wir können mit dem Ding also jetzt losrechnen. Ja, das ist also wenn wir da so ein L reinstecken, kommt also raus lambda h Punkt h von v von f Stern angewendet auf L. So, das ist gleich lambda h Punkt h von v. So, und f Stern tut jetzt wieder das, was Stern halt tut, es komponiert von rechts mit f. Na, das heißt, das hier ist jetzt von lf. Das kann keiner lesen. So, und gut, das, was hier passiert ist, also ich muss jetzt LF anwenden auf V. Ne? Das heißt, das ist also hier LF von V. Und Hapu, was rauskommt, ist dasselbe wie hier links, wenn ich mich hier nicht verschrieben hätte. So, nicht? Also hier wird natürlich FV abgebildet auf Evaluation bei F von V. Das heißt, hier hat es richtig gelautet, Lambda L Punkt L von F von V, was genau das ist, was hier rauskommt. Nicht? Also wenn ich hier L reinstecke, bekomme ich genau L von F von V raus. Fertig. So. So, das ist also Natürlichkeit von diesem Evaluationsmorphismus. Jetzt haben wir natürlich noch nicht gezeigt, dass das wirklich ein Isomorphismus ist, kommen wir gleich noch hin. Ja, wir führen den Begriff überhaupt erstmal ein und haben damit also nähern uns dabei also an die Aufgabe 4 auf dem Zettel an.
Ja. Und man könnte im Prinzip trotzdem auch quasi dasselbe wie eine natürliche Transformation definieren, nur zwischen einem normalen Funktor und einem Kontravarianten. Dann wäre halt die Natürlichkeit wäre dann ein quadratisch einmal im Kreislauf sozusagen.
Ja, das kann man natürlich machen. Ja. Nicht, also das machen wir es einmal für alle, nicht? Also wenn sagen wir f von c nach d geht und g von c ob nach d, ja, wenn ich dann also einen c-Morphismus in der Hand habe, dann würde also hier f von fc nach fd gehen und auf der g-Seite würde also das das müsste mal hier FF heißen, würde das GF andersrum laufen und ich würde dann sowas hier verlangen. Und in der Tat kann man das machen und man tut es auch, ja. Also in dem Sinne war es jetzt ein bisschen geschummelt und es könnte sein, dass es eine natürliche Transformation in diesem Sinne gibt zwischen den Dingern, ja.
Ich meine, es ist halt Definition, der sozusagen keine, was so was halt
nicht definiert. Ja, klar. Also was man machen kann, ist sogar, man nimmt sich also so, wo kann ich da jetzt mal hin? Achso, das Flatten, das kann ich vielleicht wegwischen. So, dann kann das Format dann wieder vereinheitlichen und einfach sagen, gut, ich nehme hier zwei kontra-kovariante Funktoren in irgendwas, also nach dem D. Davon wäre das hier ein Spezialfall, ja, dann würde halt einfach F sein erstes Argument nicht benutzen und G sein zweites Argument nicht benutzen. Und dann definiert man etwas, das nennt sich die natürliche Transformation. Und die Quadrate sind dann keine Quadrate mehr, sondern Sechsecke. So, und jetzt können alle gespannt mitverfolgen, ob ich es hinkriege, jetzt dieses Sechseck aus dem Kopf zu produzieren. Und zwar muss ich ja mal zwei Objekte reinstecken und ich gucke mir an die Diagonale im Wesentlichen, also da, wo also ich interessiere mich dann für den Fall, dass also ein Funktor praktisch von einem Objekt sowohl ko- als auch kontravariant abhängt. Typisches Beispiel sowas hier, ja, also Endomorphismen von einem Objekt oder sowas. Ja, das wäre ein kokontravarianter Funktor, der jetzt hier eigentlich von der Absicht her nur ein Argument hat, aber um es jetzt hier eben so behandeln zu können, zerlege ich das in zwei Argumente, kontravariant und kovariant. So, das habe ich am einen Ende. Ich habe dasselbe für G am anderen Ende, glaube ich. Habe ich das? Nee, also, schon falsch. Moment. Nee, hier ist die allgemeine Ecke. So, also, hier ist das, wo es verschieden ist. So, und ich bekomme außerdem hier, meine ich, ist egal wo, f von c, c, g von c, c und dasselbe nochmal für d hier oben. So, da habe ich also die Diagonalecken, ja. So, und meine die natürliche Transformation, die ist jetzt so ein Alpha, die ist eben über ein C-Objekt indiziert. Das ist also hier Alpha D, hier unten Alpha C. So, und dann müssen wir uns angucken, zwei Morphismen natürlich, also nur einen, glaube ich, ne? Warte mal. So, warte mal. Also, wenn ich einen, ich brauche nur einen. So, kontravariant im ersten Argument, ja, also zur Orientierung machen wir es mal daneben, also f geht von c nach d, so, das gibt mir erstens hier f von, f von f, d gibt mir das, ja, das läuft, weil das im ersten Argument kontravariant ist, dann falsch rum. Was noch? Hier ist kovariant im zweiten Argument, ach nee, da läuft es also auch, warte mal, im zweiten Argument, es geht von c nach d, also ist das hier auch. So, f von c, f hätte ich hier. Das sieht jetzt sehr komisch aus. So, Moment. Und hier wird es, so, wenn das jetzt gleich nicht richtig aussieht, dann gebe ich das auf und wir gucken es bis zum nächsten Mal im MacLane nach. Aber so, also das hier wäre also g von f, d und hier hätte ich wieder so, nee, also irgendwas habe ich hier falsch gemalt. Ich nehme an, ich habe hier, ich glaube, ich muss hier vertauschen. So. Dann geht es hier richtig. F von D, F. Und dann geht es hier andersrum. F von F, C. So, dann sieht das nach einem Sechseck aus. Und hier unten wird es G von C, F. So, ich meine, das wäre so das Diagramm und wenn dieses Sechseck also kommutiert, dann heißt also diese Transformation Alpha C die natürlich und das würde hierauf spezialisieren, ja, weil das F, ja, Moment, das F war welcher? Das F war der Kovariante, verwendet also sein erstes Argument nicht, das heißt, hier schnurrt das zu Identität zusammen, dann habe ich jetzt also auf dem Kopf stehen, ja, so von unten nach oben würde dann der Pfeil gehen und hier das G wäre kontravariant, verwendet also sein erstes Argument nicht, das heißt, dieser Pfeil hier schnurrt zu Identität zusammen, geht hier also auch der Pfeil nach oben, also ich kriege dasselbe Diagramm nur auf dem Kopf stehen. Moment, tue ich das? Nee, das G verwendet sein zweites Argument nicht, genau. Das G ist kontravariant, verwendet also sein zweites Argument nicht. Das heißt, der hier schnurrt zusammen, das heißt, ich bekomme diesen Pfad hier, genau. Also das Diagramm nur andersrum. So, nicht? Das heißt also in der Tat, ja, das wäre also ein Beispiel einer die natürlichen Transformation für den Sonderfall, dass der eine Funktor nur kovariant und der andere nur kontravariant ist. Ja. Gut, ja, und in dem Sinne, man könnte nachrechnen, ob es sowas gibt. Ja, in der Tat. Dann scheitert man wieder daran, dass man nicht weiß, was man hinschreiben soll. So. Gut. So, ich springe jetzt mal ein bisschen im Skript, mache also weitere Beispiele von natürlichen Transformationen dann erst wieder nächsten Montag, sondern ich mache jetzt gezielt die Dinge, die also für den Zettel gebraucht werden. Also, erstens. Erstens sagen wir ganz kurz mal, was ein natürlicher Isomorphismus ist, nämlich... Naja, genau, eben gerade ein Isomorphismus in einer Funktorkategorie. Also die Isomorphismen in der Funktorkategorie heißen natürliche Isomorphismen. Und ein Lemma hierbei ist, wenn ich so eine natürliche Transformation Alpha von F nach G habe, dann ist die... Dann ist die ein natürlicher ISO genau dann, wenn genau dann Alpha C für alle C ein Isomorphismus ist. Jetzt natürlich dann in der einfacheren Zielkategorie. Nicht? Das ist einfach nur noch ein Morphismus. Also wenn das jetzt Funktionen von Funktoren von C nach D sind, dann ist also Alpha C ein Morphismus in D. Die Dinger müssen also alle Isomorphismen sein. Und das ist also äquivalent und das ist eben Inhalt von Aufgabe 4, das zu zeigen. Man fragt sich, was da überhaupt zu zeigen ist. Ja? Gut, ich meine, Richtung von links nach rechts ist also schnell nachgerechnet. Ja? Das ist jetzt nicht so das Problem. Der eigentliche Inhalt dieser Aussage ist die Richtung von rechts nach links. Nicht, die ist nicht selbstverständlich. Warum nicht? Nun, ich muss eben nachrechnen, dass das, was ich da eben komponentenweise als ISO in die andere Richtung kriege, als Inverses, dass das tatsächlich natürlich ist. Ja? Gut. So, da machen wir jetzt ein paar Beispiele zu. Und zwar erstmal alles, obwohl es eigentlich auch zum Teil allgemeiner gilt, nur in der Kategorie der Mengen. Also für Endofunktoren der Kategorie der Mengen, also Funktoren von Set nach Set. Nehmen wir mal den Identitätsfunktor. Der ist natürlich isomorph zu einem Hom-Funktor. Und zwar... Set von 1, Unterschied. So, mit anderen Worten, Moment, hatten wir jetzt die Repräsentierbarkeitsaufgabe auf dem Zettel oder nicht? Was? Ist drauf, nicht? Genau. So, nicht? Also mit anderen Worten, die Identität auf Mengen ist repräsentierbar. So, warum ist das so? Nun, ich muss jetzt angeben, nicht? So ein Alpha, was also hier Identität angewendet auf eine Menge x als Eingabe hat, also einfach nur x, und hier rauskommt, was vom Typ Set von 1, x, also eine Abbildung von 1 nach x. Nun, naja, da wird eben ein Element x abgebildet auf x-bang, nicht? Also die konstante Abbildung, die, ja gut, andere als konstante Abbildung von einer einelementigen Menge aus gibt es natürlich nicht, also die eben halt dieses eine Element auf x abbildet. So, man muss jetzt nachrechnen, dass das natürlich ist. Gut, das ist ein bisschen langweilig. Und man muss nachrechnen, dass es komponentenweise bijektiv ist. Gut, das ist klar, ja. Also ich meine, wenn ich andersrum von hier nach da will, dann habe ich eben die Abbildung, die mir die Abbildung, also die Abbildung von 1 nach x einfach bei dem einen Element von 1 auswertet. Was haben wir noch? Wir haben ja diesen ominösen Quadratfunktor, nicht, der sich eine Menge nimmt und sie einfach quadriert. Und wir haben dass dieser Quadratfunktor natürlich isomorph ist zum kovarianten Homm-Funktor für eine zweielementige Menge, also was weiß ich, 2 gleich bottom, top oder irgendwas zweielementiges, ist eigentlich egal. Mit anderen Worten, auch Q ist repräsentierbar. Und man kann sich dann, wenn man die beiden Beispiele rechnet, die beiden Beispiele gesehen hat, relativ leichten Überblick über alle repräsentierbaren Endofunktoren auf Mengen verschaffen. Ja, ja, wie geht das? Nicht in diesem Falle habe ich, achso, wollte ich das machen oder? Nee, das wollte ich wahrscheinlich gar nicht machen. Ne? So. Moment, muss ich gerade mal checken, ob ich das machen wollte. Doch, das wollte ich machen. Okay. Gut, da muss ich also so ein Alpha, oder genauer Alpha-Index x jeweils, wieder oben auch schon, definieren von qx nach Set von 2, x. Nun ja, das mache ich. Ich habe so ein paar x, y und bilde das ab auf eine Abbildung von 2 nach x, sagen wir, die Abbildung, die Bottom abbildet auf x und Top auf y. Ne? So, machen wir nochmal hier weiter. Dann definieren wir mal einen Funktor auf Mengen f von x, das ist 2 Kreuz x, und g von x ist x plus x. So, wenn irgendwie die Gesetze der Arithmetik stimmen, nicht, dann muss das hoffentlich dasselbe sein. In der Tat. Kann ich einen natürlichen ISO angeben von fx nach gx? Ja, muss ich das wirklich tun? Nicht? Also ich lasse jetzt erstmal weg. Ja, also es ist gut, je nach Repräsentation von x plus x und 2 Kreuz x sind die Mengen ja sogar gleich. Ja, also nicht nur isomorph, sondern tatsächlich gleich. Nicht denn, naja, ich bilde ja die disjunkte Vereinigung von x plus was anderen, indem ich hier Paare bilde aus irgendwie in Label 1 und Element von x oder Label 2 und Element von x. Und gut, es könnte allenfalls eben sein, dass die Labels, die ich da standardmäßig verwende, andere sind als die zufälligen Elemente meiner zweieleminütigen Menge da. Das heißt, dann müsste ich das nochmal umsetzen. Ansonsten findet da eigentlich nichts statt. So. So, Moment, was will ich jetzt denn eigentlich das da behalten? Aber das rechts kann ich wischen. Gut. So, nehmen wir mal her, den Vergissfunktor U von POS, also partiell geordnete Mengen nach Set. Nicht? Zur Erinnerung, der nimmt sich eine partiell geordnete Menge x, kleiner gleich und bildet die einfach ab auf die unterliegende Menge x. So, und ich behaupte, dieses U, dieser Vergissfunktor, der ist natürlich isomorph zu POS von 1, Unterstrich. So, dabei muss natürlich jetzt 1 hier ein Objekt von POS sein, das heißt eine geordnete Menge. Gut, aber es gibt nur genau eine Art, wie ich eine einelementige Menge ordnen kann, nämlich indem ich das eine Element zu sich selbst in Beziehung setze. Das heißt, das brauche ich nicht zu sagen. So, das heißt, in Begriffen des Zettels, ja, der Vergissfunktor von POS ist repräsentierbar. Entsprechende Dinge sind da jetzt auf dem Zettel für andere Kategorien noch nachzuprüfen. Wir machen es einmal für POS, nämlich müssen angeben, Alpha x, kleiner gleich von U x, kleiner gleich nach POS von 1, x, kleiner gleich. Okay, und das machen wir, indem wir hier ein Element abbilden, also ein Element x auf einfach x bang. Ja, das sieht ja jetzt so aus, als würde es immer klappen, nicht? Was muss ich da noch nachrechnen? Die Abbildung kann ich immer hinschreiben. Also auch wenn das völlig andere Kategorien sind, solange ich so einen Vergissfunktor habe, geht das immer. So, das muss ich noch zeigen. Ja? Dass x bang monoton ist, also dass das wirklich hier in dieser Menge liegt, also wirklich ein Postmorphismus von 1 nach x, kleiner gleich ist. Gut, aber da, im Falle von Ordnung ist es halt trivial. Ja, also klar, nicht? Also das Ding hier ist monoton, konstante Abbildungen sind halt monoton, die sehen eben so aus. Ja, klar ist das eine monotone Abbildung, nicht streng monoton, aber monoton. Und insofern haut es hier hin, nicht? Aber es mag eben Fälle geben, wo es schief geht, also aufgepasst. So, was noch? Nehmen wir mal jetzt eine gesonderte Bezeichnung für die Kategorie der endlich dimensionalen K-Vektor, weil wenn das K lässt, ist das immer mal weg. Also VR jetzt mal als Abkürzung für Vektorraum, nicht Virtual Reality. So, nennen wir die Dinge, also nennen wir die Kategorie dieser endlich dimensionalen Vektorräume, also F weg, dann ist die Identität auf dieser Kategorie natürlich isomorph zu Doppeldual, natürlich ebenfalls wieder eingeschränkt auf diese Kategorie. Und zwar per dieser natürlichen Transformation F, die wir schon eingeführt haben. Also wir wissen schon, dass das Ding eine natürliche Transformation von der Identität nach Doppeldual ist. Da steht es noch. Das eine, was wir jetzt nachrechnen müssen, nach dem Lemma, was hier noch steht und also auf dem Zettel zu beweisen ist, ist, dass das Ding komponentenweise ISO ist. So, das ist jetzt eine lineare Abbildung. Okay, Linearität habe ich nicht nachgerechnet, die ist aber trivial, ja, nachdem ich das hingeschrieben habe. Das eine, was ich jetzt noch nachrechnen muss, ist also, dass diese lineare Abbildung F, dass die ein Isomorphismus ist, was wiederum, weil das eine Abbildung zwischen endlich dimensionalen Vektorräumen der gleichen Dimension ist, darauf hinausläuft zu zeigen, sie ist entweder injektiv oder surjektiv. Eins von beiden reicht. Ja? Lineare Abbildung zwischen endlich dimensionalen Vektorräumen ist dann schon bijektiv, wenn sie zum Beispiel trivialen Kern hat. So, also per Endlichdimensionalität reicht dass der Kern von FV 0 ist. 0 wie der Null-Vektorraum, ne? Also nicht wie die einzelne 0, sondern wie der Vektorraum, der nur aus der 0 besteht. So, das mache ich einmal per Kontraposition. Ja? Also, das Ding ist eine Abbildung von V nach V Doppelstern. So, ich nehme jetzt also mal an, ich hätte einen nicht verschwindenden Vektor und zeige, dass ich ein nicht verschwindendes Element von V Doppelstern kriege. Also, wenn V ungleich 0 ist, dann folgt, es existiert ein H von V nach K, also ein H in V Stern, das mir das V auf irgendeinen vorgegebenen Vektor abbildet, zum Beispiel auf 1. Warum ist das so? Wenn das, naja, da muss man sich wieder Basissätze angucken. Ja? Also wenn das V nicht verschwindet, dann ist es insbesondere als einer Familie von Vektoren linear unabhängig. Jede linear unabhängige Teilmenge ist Teil einer Basis und eine Basis kann ich abbilden, wie ich will. So, ne, ich kann also eine lineare Abbildung konstruieren, indem ich auf einer Basis die Bilder der Basisvektoren beliebig festlege. So, das Ding hier ist Teil einer Basis, also finde ich so ein H, indem ich also unter anderem das Bild von V beliebig festlege. Ich dekretiere mal, es ist 1. So, und dann gilt dass FVV angewendet auf H, ja genau gleich eben HV ist und das ist ungleich 0, ja, nicht leer, sondern 0, also ist FVV nicht die Nullabbildung. So, damit haben wir also gezeigt, dieser Kern hier ist 0, damit ist das Ding, weil die Vektorräume eben gleiche endliche Dimension haben, ist das damit also ein linearer Isomorphismus. Okay. So, und jetzt kommt das Wunder des Yoneda-Lemma. Das ist also ein Traum, ja, also Yoneda hätte man jederzeit sein wollen, ja, also es ist eine mathematische Tatsache, die also ungefähr 5 Zeilen zu beweisen dauert, die, wenn man sie liest, extrem überraschend ist und die man ständig braucht. Also ideale Mathematik. Also, sie setzt in Beziehung ein Objekt einer Kategorie C, A, und einen mengenwertigen Funktor auf C. So, das ist der nächste Vorteil, ist, die Aussage ist auch noch knackig. Dann habe ich einen weiteren mengenwertigen Funktor. So, ich führe mal als Kurzschreibweise für die Menge aller natürlichen Transformationen dieses großen Nat ein. Ja, also es erklärt sich vielleicht von selbst. Ja? So, also dann habe ich also einen weiteren mengenwertigen Funktor, nämlich den Kovarianten-Funktor, den Kovarianten-Homm-Funktor für mein A. Und ich habe das G. So, dann habe ich dazwischen die, ja, zunächst mal Klasse der natürlichen Transformationen dazwischen. Aber es stellt sich raus, das ist eine Menge, und zwar, genauer gesagt, ist das isomorph zu G von A. Also isomorph jetzt in der Kategorie der Mengen, also sprich es einfach in Bijektion damit. So, nicht? Also das ist eine wirklich erstaunliche Tatsache, dass also so ein kompliziertes Objekt, ja, also haben wir 2 Funktoren und die Klasse aller natürlichen Transformationen mit all den Komplikationen von der Definition her dazwischen und auf der anderen Seite so ein simples Objekt wie G von A. So, und das ist also angeblich eine Bijektion und zwar über 2 sehr einfache Bijektionen. Wenn man die hingeschrieben hat, ist das Lemma auch eigentlich fast schon wieder bewiesen. So, ich nehme sie mit ins Lemma auf, weil man auch typischerweise wissen muss, wie sie aussehen. So, wie rum wollte ich sie nennen? Nee, Z wollte ich das nennen. So, das, der Name hier ist nicht so richtig Standard. Z geht von GA in die eine Richtung, ja, also nach ja, in die Menge dieser natürlichen Transformationen, also nach Nat von CA unterstrich, G. So, was tut das Ding? Nun, es tut das, was man sich von Hand ausdenken kann. Ja, was macht man? Man hat hier ein Element X. So, ich muss jetzt eine natürliche Transformation herstellen von CA nach G. So, das ist jetzt eine Klasse von Abbildungen, ja. Die ist indiziert über Objekte. Ja, also ich nehme jetzt mal an, ich hätte also so ein Objekt C oder wie wollte ich es nennen? B vielleicht? B. Also für jedes Objekt B, ja, bekomme ich jetzt, muss ich jetzt eine Abbildung angeben von CA unterstrich nach G. Das heißt, ich muss mir irgendwie so ein H hernehmen, was jetzt also ein Morphismus von A nach B ist. So, und muss jetzt herstellen ein Objekt von ein Element von GB. Naja, also wenn ich Morphismus von A nach B habe, ausdrücklich, Morphismus von A nach B und ich habe meinen Funktor G, der macht mir daraus eine Abbildung von GA nach GB und ich habe außerdem Element von GA, soll eins produzieren vom Typ GB. Nun, was kommt raus? Ja? Genau. GH von X. So. So, das ist die eine Richtung und die andere ist fast noch schlagender. Die trägt deswegen den Namen Y wie Yoneda. Die geht also umgekehrt von dieser Menge der natürlichen oder der Klasse zunächst mal der natürlichen Transformationen von C von A Unterstrich nach G. Klasse war auch schon falsch, Konglomerat im Allgemeinen. Geht das Ding nach G. Und es bildet ab, sagen wir Alpha von, ich muss jetzt nicht sagen, was das tut, also es bildet ab Alpha auf. So, jetzt muss also rauskommen, ein Element von GB. Das lieber reinschreiben. Ich nehme die Bs mal in die Notation auf, sonst kriegt man nicht Kopfschmerzen. So, also ich habe da oben jetzt, nicht, also das geht jetzt hier von, nee, das geht wieder nicht. Nee, kann ich nicht machen, mache ich nicht. Wir lassen es hier. So, also ich muss jetzt hier gegeben Also gegeben eine natürliche Transformation Alpha, so ich brauche diese ganzen Clips noch nicht zu machen, also gegeben eine natürliche Transformation Alpha muss ich ein Element von GA produzieren. So, ja, das ist jetzt der eigentliche Trick. Ich habe hier ja mindestens ein Element. Eventuell habe ich sonst gar keine, kann sein, aber eins habe ich, nämlich die Identität von A. So, die geht von A nach A. Ich schreibe sie mal hin. Die geht von A nach A, da kann ich jetzt also Alpha A drauf anwenden. Und wenn ich Alpha A drauf anwende, bin ich in GA. Und das war's schon. So. Das ist das Jonne-Dilemma, das werde ich nächstes Mal beweisen. Jetzt wird es mir zu hektisch. Aber ich zeige noch zwei Anwendungen. Denn auf dem Zettel sind natürlich auch genau die Anwendungen dieses Lemmas gefragt. So. Ja. So, wir können das also zum Beispiel verwenden, um uns einen Überblick zu verschaffen über die natürlichen Transformationen von der Identität nach Q, also den Quadratfunktor. Ja. Wir wissen, diese Identität ist repräsentierbar, sprich also die ist isomorph zu diesem Homm-Funktor hier. So, ich suche also nach den natürlichen Transformationen von Z1 Unterstrich nach Q. Naja, Jonneda sagt mir, was da rauskommt, nämlich Q von 1. Und das ist wiederum 1. 1 kreuz 1 ist ja isomorph zu 1. Ja, und zwar, gut, man kann das jetzt zurückverfolgen sogar, ja, also ich könnte jetzt ausrechnen als nächstes, ja, was diese natürliche Transformation ist, diese eine, die es nur gibt, offenbar nach dieser Rechnung. Gut, ich kann natürlich auch sofort eine raten, nicht, also das ist einfach die Diagonale. Die Diagonale ist also eine natürliche Transformation von Identität nach Quadrat. Und nach der Rechnung, da ist es die einzige. Ja, also ich finde, also nicht nur fällt mir nichts anderes ein, was ich hier natürlicherweise hinschreiben könnte. Es ist auch tatsächlich beweisbar die einzige natürliche Transformation. So, das ist das eine Beispiel und ein weiteres schaffen wir noch. Nämlich die natürlichen Transformationen von Q in sich selber. Nun, da verwenden wir die Tatsache, die wir uns eben klar gemacht haben, nämlich, dass Q ebenfalls repräsentierbar ist, nämlich als der Q-Variante Homm-Funktor für 2. So, das ist also per Yoneda isomorph zu Q von 2. So, es gibt also, naja, wie viele Elemente hat Q von 2? Q von 2 ist 2 Quadrat, also es gibt genau 4 natürliche Transformationen vom Quadratfunktor in sich selbst. So, und Sie sagen mir jetzt, welche das sind. Was? Also Identität, nicht? Was war's?
Identität tauschen und einmal beide Seiten links und beide Seiten rechts.
Genau, nicht? Das sind die 4, die einem einfallen und es sind auch tatsächlich dann beweisbar die einzigen. Ja, gut, Beweis, wie gesagt, folgt ja nicht Freitag, da machen wir jetzt doch endlich mal den letzten Zettel, sondern dann ab nächsten hoffentlich Montag, vielleicht später. Jetzt haben wir ja, also jetzt haben wir alles in der Hand, was man braucht, um den aktuellen Zettel zu lösen. Nicht? Also die letzte Aufgabe, Aufgabe 5, verwendet gerade Yoneda, das sind genau solche Anwendungen, wie ich sie hier vorgerechnet habe. Aufgabe 4 ist eben was über natürlich Isomorphie und den Rest, den Conversion vorher. Fragen? Ja.
Bei der 5a sollte man vielleicht noch klären, ob zwischen, mit zwischen den Funktoren gemeint ist, dass man sich beide Richtungen anschauen soll? Oder?
Ah, nee, also mit zwischen ist immer nur eine Richtung gemeint. Ich schaue selber eben gerade nochmal rein.
Die andere ist auch nicht sonderlich schwierig.
So, bestimmen Sie alle natürlich zwischen dem und dem Potenzmengenfunktor P. Nee, also gemeint sind solche von Q nach P. Ja, also zwischen erstens und zweitens heißt von erstens nach zweitens. Okay, also es sind klar, zwischen sollte eigentlich symmetrisch sein. Weitere Fragen? Ja.
Bei Aufgabe 1, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe eine Menge und dann wende ich alle Funktionen damit auf an?
Nein, ich bilde die Menge aller Funktionen von dieser Menge irgendwo hin.
Genau. Und ihr dann auch ein Objekt an? Das wäre ja auch Set.
Also da, auf eine Menge wende ich diese Konstruktion an, ja, genau. So, nicht? Also, ja, also ich habe gegeben eine Menge groß X und hier steht, was dieser Funktor auf Objekten, also sprich auf Mengen in diesem Falle, macht. Und er ordnet also groß X die Menge zu aller Abbildungen von X in die reellen Zahlen mit endlichem Support. Weitere Fragen? Okay, in dem Sinne, bis weiter.